Ja, liebe Geschwister, heute ist eigentlich mit der entscheidendste Tag im Leben der Christen. An diesem Tag zu gedenken daran, dass der Tod unseren Heiland Jesus Christus nicht halten konnte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Ostern ist einer mit der Highlights überhaupt in den ganzen christlichen Feiertagen. Das ist das Zentrum. Ostern ist eigentlich das Herzstück des Christseins. Wenn du das wegnimmst, dann bleibt nichts mehr übrig. Außer vielleicht ein bisschen frommes Tralala, was uns aber dann nicht groß weiterbringen wird. Mir hat Gott aufs Herz gelegt, so Gott will und wir leben, in den nächsten Jahren eine Predigtreihe zu halten über das Thema Auferstehung. Heute möchten wir mit dem ersten Teil beginnen und das Thema heute lautet Erkenntnisse zur Auferstehung Jesu Christi in den Evangelien. Damit fangen wir an. Und so Gott will, dann in den nächsten Jahren, was sagen die Lehrbriefe, was sagt die Offenbarung, was sagt im Alten Testament die verschiedenen Propheten, erwähnen die das? Das wird hochinteressant, das kann ich euch versprechen. Und heute beginnen wir mit dem, was uns die Evangelien über die Auferstehung sagt. Und da ist ja unglaublich viel drinne. Und gleich am Anfang möchte ich auch mit dem Vers beginnen, den mein Bruder Gino schon am Anfang vorgelesen hat. Das ist so der Zentralvers, Johannes 11, Vers 25. Und auch Vers 26, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und dieses glaubst du das, das möchte ich dir gerne heute auch so mitgeben. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Glaubst du das wirklich? Dass wir wissen, wenn eines Tages hier unsere letzte Stunde kommt und wir sind mit Jesus Christus versöhnt worden, dass unsere Schuldfrage gelöst ist, wenn wir ihn eingeladen haben in unserem Leben, indem wir unsere Schuld und Sünde ihm bekannt haben, indem wir ein Leben geführt haben mit ihm. Und wenn dann unsere letzte Stunde kommt und wir den letzten Atemzug machen, unser Herz das letzte Mal schlägt, dann dürfen wir wissen, dann sind wir zu Hause bei unserem Herrn. Das, was hier bleibt, ist nur die Hülle. Das wird der Herr später auch nochmal neu machen. Kriegen wir einen neuen Auferstehungsleib. Das hat er sich auch genial gedacht. Aber das ist am Anfang so das Einleitende. Christus ist die Auferstehung. Es geht um ihn. Und wir merken, die Auferstehung ist nicht irgendein frommer Akt. Die Auferstehung hat einen Namen. Es ist eine Person. Es ist Jesus Christus selbst. Und das ist so wichtig. Und in Johannes 12, Vers 24, da sagt der Herr Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und hier ist in einem Vers die Kreuzigung und die Auferstehung zusammengefasst. Das ist ein genialer Vers. Das Weizenkorn stirbt, Jesus am Kreuz, und es bringt Frucht, die Auferstehung. Das ist etwas Herrliches. Und jetzt schauen wir mal in die Bibel hinein und gucken mal so, was ist da so los gewesen? Was berichten die Evangelien eigentlich über diesen Tag der Auferstehung oder diese Tage und diesen Zeitraum von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt? Da sehen wir etwas Interessantes und damit möchte ich starten. Wir wollen mal betrachten, was die Soldaten so gedacht haben. Diese römischen Soldaten, diese Leute, die so richtig harte Kerle waren, ja, die waren gewohnt, die waren rau, den hat nichts umgebracht so schnell. Die haben jeden Tag dort Leute gekreuzigt und das waren ziemlich hartgesockene Typen. Aber ich bin mal gespannt, was die Bibel sagt, wie die sich so verhalten haben. Und in Matthäus Evangelium Kapitel 27 ab Vers 62 bis 66 lese ich uns mal vor. Am nächsten Tag aber, der auf dem Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit er nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es, so gut es geht. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Also die Pharisäer gehen dorthin, die hohen Priester, und die gehen zu Pilatus und sagen, ja, er hat ja irgendetwas gesagt. Und merkt ihr da? Also so ganz ungläubig waren sie wohl doch nicht. Sie haben mir vielleicht doch gedacht, naja, es könnte ja was dran sein. Und dann haben sie die Soldaten mitgeholt. Und die Soldaten haben dann dort gewacht an diesem Grab. Und interessant steht auch noch etwas, als dann die Auferstehung erfolgte und dieser Stein weggewälzt wurde und ein Engel des Herrn erschien. Da steht in Matthäus 28, Vers 4, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Wie Tote. Das ist doch mal eine interessante Aussage. Die Wächter dort, die werden wie Tote. Und dann lesen wir in Matthäus 27, Vers 54, als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, dort am Kreuz. Wir merken, beim Kreuz, nach dem Kreuz, sind diese hartgesockenen Soldaten erschüttert worden in ihrem ganzen Menschsein. Und da können wir mal sehen, welche eine Kraft die Auferstehung hat. Und wir merken, wie diese Leute doch Angst hatten. Sie hatten Angst, vielleicht ist ja doch da was dran. Und das finde ich so interessant. Davor haben sie das so runtergespielt und plötzlich kriegen sie, wie man so im Deutschen sagt, kalte Füße. Kann ja doch vielleicht was dran sein. Also, wir merken, die Auferstehung, da ist schon was passiert. Hartgesockene römische Soldaten, als sie dort das Erdbeben bekommen und den Engel dort sehen, da kriegen die Angst. Da kriegen die Angst und sie bebten, wörtlich steht. Aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Ja, wenn man den auferstandenen Christus begegnet, nicht in der Versöhnung, dann, sage ich euch, dann bebt man wie ein Toter. Es ist nicht mehr das kleine Kind, das vor über 2000 Jahren dort geboren wurde, vor über 33 Jahren vorher. Da war es ein hilfloses Kind. Nein, als Jesus auferstanden ist, da sind hartgesockene Soldaten wie Tote. Ja, das ist der auferstandene Herr in seiner Vollmacht, in seiner Kraft. Und dann lesen wir etwas, was da noch passiert bei der Auferstehung in Matthäus 28, die Verse 11 bis 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war, nämlich, dass er dort auferstanden war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Und es ist bis heute so, dass Leute sagen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Das war doch eine Fata Morgana, das war ein anderer. Und was weiß ich, was die alles erzählen für einen Quatsch. Und wir merken, dass die Leute hier mit aller Gewalt versuchen, diese herrliche Auferstehung zu boykottieren, mit Lügen flach zu halten. Ist aber nicht gelungen. Denn heute im Jahr 2020 ist die Gemeinde Licht und Leben und weltweit Tausende von Gemeinden, Millionen von Menschen, die den Auferstandenen anbeten, loben und preisen. Hat nichts genützt. Das ganze Geld hat nichts genützt. Die ganzen Lügen und Intrigen über Jesus haben nichts genützt. Warum? Weil er der Herr ist. Er ist der Herr. Und kein Geld und keine Macht kann seine Auferstehung bremsen. Ja? Und das ist dein Herr. Das musst du dir heute immer wieder bewusst werden. Das ist nicht irgendein Wald- und Wiesengott. Er ist dein Herr, der in dein kleines Leben hineinwirkt. Dort, wo du jetzt bist. Auch jetzt in deinem Wohnzimmer. Dieser Herr lebt. Ja, und jetzt könnte man denken, der Herr ist auferstanden. Ja, das war doch klar, dass die Jünger sich freuten und da muss doch eine Party abgegangen sein. Ja, wollen wir gucken, was da passiert. Matthäus 28, 1. Aber spät am Schabbat in der Dämmerung des ersten Wochentags kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Hä? Was hat Jesus gesagt? Am dritten Tag stehe ich auf. Wo suchen sie ihn? Im Grab. Sie haben gedacht, der Herr ist tot. Aber er hat doch gesagt, er steht auf. Ja, das hat er gesagt, aber naja, gucken wir trotzdem noch mal rein. Merken wir, die haben nicht damit gerechnet, dass Jesus auferstanden ist. Sonst wären sie doch nicht zum Grab gegangen. Wenn der Herr aufersteht, dann soll er da im Grab. Und ich sage euch eins, wenn wir Gläubige besuchen auf dem Friedhof, das ist nur der Leib, ja? Ich hoffe, dass ihr das mitnimmt. Unsere Verstorbenen, die in Jesus gestorben sind, sind beim Herrn. Da ist nur noch die Hülle. Das dürfen wir denen schön machen, da ist nichts gegen einzuwenden, ja? Das Grab vernünftig zu pflegen, ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber wir müssen wissen, da ist nur noch die Hülle. Der Mensch selbst, auch gerade der Gläubige vor allen Dingen, der ist beim Herrn Jesus völlig lebendig, im völligen Segen. Ja, also wir merken, so gläubig waren die wohl doch nicht. Dann, nächste Stelle, Markus Kapitel 16, ab Vers 1. Und als der Schabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salomo wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Was wollten sie machen? Sie wollten den toten Leib einbalsamieren. Mit wohlriechenden Kräutern und Ölen. Kein Glaube. Sie wollten einen toten Jesus einen Dienst tun. Geht nicht. Er lebt. Wir haben keinen toten Jesus. Wir haben keine Ikone oder irgendein Götzenbild. Nein, wir haben einen lebendigen Gott, der lebt. Wir haben einen lebendigen Gott, der lebt. Das erfahren wir hier. Und merkt ihr, sie haben ein Problem gehabt. Oh, der große Stein. Ja, der große Stein. Das war in ihren Kopf. Wer holt uns den großen Stein? Und was ist? Gott hat diesen Stein weggenommen. Das heißt, die Probleme, die wir uns machen, die beseitigt Gott mit links. Ja, wir müssen nur an den Auferstandenen glauben. Das ist alles gut. Dann in Markus 16 ist was Interessantes in Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, nachdem sie dort eben halt mitbekommen haben, dass Jesus lebt. Und dann kriegen sie eine Botschaft von den Engeln. Und wisst ihr, was dann passiert? Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Hallo? Was ist mit den Jüngern da passiert? Die hatten Angst. Die haben das nicht geglaubt. Der Engel sagt, du, der ist nicht hier, der ist auferstanden, der Herr. Und was machen sie? Sie gehen weg mit Furcht, Zittern und haben Angst. Und das ist einer der größten Beweise, dass die Auferstehungsberichte Wahrheit sind. Welcher Leiter einer Religion hätte geschrieben, dass seine eigenen Jünger sich so, so ungläubig verhalten hätten? Keiner auf dieser Welt. Die Bibel ist so ehrlich, dass sie sagt, nee, die engsten Vertrauten, die haben selbst nicht an die Auferstehung geglaubt. So ehrlich ist Gottes Wort. Ja? Das ist ein Bombenbeweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dann Markus 16, Vers 13. Und jene gingen hin und verkündigten es denen, auch jenen glaubten sie nicht. Oh, das ist ja eine tolle Jüngertruppe an der Auferstehung. Da ist eine Botschaft nach der anderen, die Engel predigen sich den Mund fusselig. Und was haben sie? Zittern, Furcht, Angst und Schweigen und glaube ich nicht. Ja. Vielleicht bist du momentan auch in so einer Phase, obwohl du an den Auferstandenen glaubst, bist du ziemlich deprimiert und kannst nichts mehr glauben. Vielleicht gleichst du diesem Jüngern. Dann werde ich dir nachher die Lösung sagen, wie diese Schwermut und diese Lauheit weggeht. Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 3. Und da steht, und als sie hineingangen, fanden sie den Leib des Herrn nicht. Also auch sie haben den Leib gesucht. Vers 11 in Lukas 24. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Die haben berichtet, wir haben den Herrn gesehen, der ist auferstanden, er lebt. Und was steht da? Ach ja, bla 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 bla. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, so ehrlich ist die Bibel. Das zum Thema, wie die Jünger glaubten. Und Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Er lief zur Gruft. Er ging nicht, er lief, das ist auch wichtig. Das heißt, er hat schon Interesse gehabt, was da passiert. Er lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugte, sieht er nur die Leinen in den Tüchern liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Aha. Alles andere als enthusiastischer Jubelschrei, der Herr lebt, oder? Er hat darüber nachgedacht. Tja, was ist denn jetzt hier passiert? Ist interessant. Auch dieser große Mann Petrus ist nicht vor Freuden gehüpft und hat dort am Anfang Halleluja geschrien. Er hat sich gewundert. Hä? Was ist denn hier passiert? Und hier merken wir etwas. Diese Auferstehung ist etwas, was wir menschlich nicht greifen können. Das müssen wir ehrlich sagen. Und dann in Lukas 24, die Verse 18 bis 24, die Jünger auf den Weg dort nach Emmaus. Einer aber mit Namen Klopas antwortete und sprach zu ihm, also Jesus hat sich dort nicht erkannt, nicht zum Erkennen gegeben, und die dachten, das ist irgendjemand anders, und dann sprechen sie, bist du der Einzige zu ihm, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was ist denn geschehen? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, nämlich mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihm die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Und jetzt pass auf, was sagen sie? Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Das ist die Sprache, dass sie wussten und glaubten und hofften, er wäre der Messias. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Mensch, die haben gehofft, ne? Die waren frustriert, die haben gesagt, es ist der Messias, es war doch alles gemacht. Und dann erzählen sie selbst noch, ja, einige sind da hingegangen und das ist so. Ja, aber warum seid ihr denn betrübt, liebe Emmausjünger? Weil sie nicht geglaubt haben. Wenn du den Herrn nicht beim Wort nimmst, dann bleibst du betrübt. Wisst ihr, warum viele Christen betrübt sind? Weil sie sich glauben, der Welt glauben, ihren Umständen glauben, aber Gott nicht glauben. Vielleicht ist das größte Problem deiner Depression und deiner Angstzustände, deiner Nöte, deines Lebens. Du glaubst allen Möglichen, nur nicht dem Wort Gottes. Und dafür solltest du spätestens heute mal Buße tun. Die Emmausjünger, Kapitel 24, Vers 24. Das habe ich eben gelesen, genau. Vers 37, da wollte ich hin. Die Erscheinung. Jesus kommt mitten in der Mitte der Jünger und wisst ihr, was die machen? Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Lukas 24, 37. Jetzt kommt noch Geisterglaube dazu. Wenn man den Herrn nicht glaubt, dann öffnen wir uns auch für andere Mächte. Das sage ich euch. Wer den Herrn nicht glaubt, der öffnet sich auch für andere Mächte. Plötzlich fangen die Jünger an und sehen in Jesus einen Geist. Die haben Angst gehabt, also bestimmt kein guter Geist. Vielleicht dachten sie sogar, das sei ein Dämon, der uns täuschen will. Merkt ihr das, was Unglaube alles so anstellt? Unglaube bringt uns die verrücktesten Gedanken über uns, über die Welt und über das Leben und über Gott. Ist schon Wahnsinn. Und so ehrlich ist die Bibel. Und in Vers 41, da begegnet ihnen der Herr Jesus und offenbart sich ihnen als Mensch und sagt, Mensch, guck doch hier, hier bin ich. Und dann passiert etwas. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Er hat sich ihnen offenbart und glauben trotzdem nicht. Und dann bricht Jesus noch etwas runter und sagt, habt ihr etwas zu essen? Und jetzt lässt er sich völlig auf eine menschliche Ebene ein. So ist der Herr in der Auferstehung. Er merkt, die kapieren das nicht, das ist zu hoch für den. Und er bricht es runter auf das alltägliche Leben unseres Lebens, Essen und Trinken. Was für ein Gott! Vor ihm steht das größte Wunder aller Zeiten, seitdem es Menschen gibt. Die Leute kapieren das nicht, seine eigenen Jüngern. Und was macht der Herr? Er schlägt sie nicht zusammen, er lässt sie nicht im Regen stehen. Er offenbart sich ihnen in der alltäglichsten Situation, was ein Mensch erlebt. Essen und Trinken. Was für ein Gott. Was für ein Gott haben wir nur. Ja, das ist schon gewaltig. Und dann sagt die Bibel noch etwas in den Evangelien über die Auferstehung in Kapitel 20 im Johannesevangelium, die Verse 1 bis 10. Das lese ich uns mal vor. Und an dem ersten Wochentag kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vorüberbückte, sieht er die Leintücher daliegen, doch ging er nicht hinein. Dann kommt Simon Petrus, der ihn folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Sie verstanden die Schrift noch nicht. Das ist auch unser Problem. Unglaube entsteht immer, wenn wir der Bibel nicht glauben. Und da brauchen wir Licht vom Herrn. Herr, öffne mir die Schrift. Und wenn du Angst hast vor dem Sterben, und wenn du Angst hast vor gewisse Dinge, dann musst du den Herrn bitten, dass er dir durch sein Wort die Angst nimmt, und sein Wort möge dir dann Dinge offenbaren, die dann auch fähig sein werden, dir diese Ängste zu nehmen, so wie es hier war. Wir merken, dass auch die Jünger, der Jünger, der schneller war als Petrus, ist übrigens Johannes gewesen. Der war schneller. Und wisst ihr, die Bibel sagt, er war ja am Herzen des Herrn, er hat ihn besonders geliebt und Liebe rennt, wenn es darum geht, das, was man liebt, besonders nah zu sein. Denn Johannes konnte keiner halten. Aber er traute sich nicht, in die Gruft zu gehen. Interessant, ne? Und Petrus ist ja so einer gewesen, so ein Vorbrecher, der ist da reingegangen. Ja, und dann ist noch etwas, Johannes 20, Vers 11 und Vers 13. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft. Da kommt ja ein Engel. Und jene sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihm: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Der Engel spricht mit ihr. Was tut sie? Sie weint. Sie weint. Sie weint nicht vor Freude, sie weint vor Trauer. Sie weint vor Trauer und sie hätte nicht weinen müssen, hätte sie dem Herrn geglaubt. Ist es nicht in unserem Leben auch so, dass wir manches Mal traurig sind über Dinge? Deswegen, weil wir dem Herrn nicht glauben. Wie oft sind wir traurig in unserem Leben und heulen, vielleicht über unsere Familienverhältnisse, über andere Dinge. Und der Herr hat uns schon längst zugesagt, du, ich greife ein. Aber wir weinen und weinen und weinen. Ich sage euch, die einzige Therapie dagegen ist, nimm Jesus beim Wort. Nimm Jesus beim Wort. Dann, also wir merken, Auferstehung, die Evangelien sind da sehr ehrlich, ganz viel Unglaube bei den Jüngern. Und in Markus 16, Vers 5 und Vers 8, da steht: Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Das kann ich vorstellen. Stell dir mal vor, du hast da so einen Lichtengel vom Herrn, der dort plötzlich sitzt in der Gruft. Oha. Stell dir mal vor, ihr geht zum Friedhof und plötzlich sitzt da ein Engel des Herrn. Also ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich da in den Teich reingesprungen oder so. Und das ging denen genauso. Ja? Und Vers 8, und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand, denn sie fürchteten sich. Merken wir, diese Furcht war auch, und diese Ängste war auch bei den Jüngern. Sie hatten einfach Angst. Sie konnten das nicht einordnen. Dann steht in Johannes 20, 19, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in der Mitte und sprach: Friede euch. Was haben die gemacht? Sie haben sich eingeschlossen. Vor lauter Angst. Die waren fix und fertig, ja. Die Angst hatte sie eingeschlossen. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass die Angst dich einschließt. Angst ist eine unglaubliche Macht, ja. Und der Einzige, der diese Angst besiegt, ist, wenn der Herr in die Mitte kommt und sagt, Friede mit euch! Und alle Furcht muss weichen. Ich bete manchmal so, wenn ich am Boden bin, Herr, sprich doch ein Wort in mein Leben hinein. Und dann lese ich manchmal die Bibel und dann ist es ein Wort. Und dieses Wort vertreibt alle Depressionen, alle Angst. Ein Wort hat genügend Macht und Kraft, wenn es gesprochen ist von dem auferstandenen Herrn. Ja, Ängste, Unglaube bei den Jüngern, aber auch Freude bei den Jüngern. Und da wollen wir mal gucken, wie das passiert. In Lukas 24, 32, da steht, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete, die Emmaus-Jünger. Freude nach der Auferstehung. Wo war die Freude, als sie die Schrift vom Herrn Jesus geöffnet bekam? Ja, das passiert. Das ist wahre Auferstehungsfreude. Die kann nur der Herr persönlich schenken. Merken wir, die Engel haben geredet. Hat es was gebracht? Wer muss persönlich kommen? Der Herr. Jesus musste ihnen die Schrift öffnen und dann plötzlich, da sagten sie, nicht Furcht und Zittern und sie hauten ab. Nein, plötzlich sagten sie, brannte nicht unser Herz. Ja, das ist es. Wenn Jesus Christus uns die Schrift öffnet, dann muss die Furcht fliehen und dann brennt unser Herz. In Johannes 20, Vers 20 steht noch was. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Auch hier, als Jesus in ihr Leben tritt, als Jesus persönlich vor ihnen steht und sagt, Leute, ich bin's, komm her, hier bin ich. Da freuen sie sich. Ja, da freuen sie sich. Und das ist etwas Schönes. Da merken wir, langsam kam dann Freude hinein. Und was für Botschaften haben die Jünger nach der Auferstehung gehabt? Das gucken wir uns auch mal an. Markus Kapitel 16, Vers 10, da steht, die Maria Magdalena ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Sie ging hin und verkündigte, du, der Herr lebt. Also hier in all der Trauer, Jesus begegnet dort, beziehungsweise der Engel begegnet dort der Maria und sagt, der Herr ist auferstanden. Und sie geht hin und verkündigt es. Und das ist wichtig, dass wir das Wort verkünden erlebt. Markus 16, Vers 20, jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte, nach der Auferstehung. Sie haben es gehört, sie haben es geglaubt und sie haben gepredigt. Und das ist etwas Wunderbares, dass die Jünger diese Botschaft in die Welt gebracht haben. Lukas 24, 8 bis 10 lese ich uns auch nochmal vor. Da steht, und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies allen den Elfen und den übrigen von allen. Es waren aber die Maria Magdalena und die Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen und die zu den Aposteln sagten. Sie gingen hin. Sie sind hingegangen und haben die Botschaft weitergetragen. In Lukas 24, Vers 32, genau das gleiche, brannte nicht unser Herz in uns, sagen dort die Emmaus-Jünger. Und dann gehen sie weiter und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und in Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war beim Brechen des Brotes. Das ist etwas Herrliches. Davor waren die Jünger kaputt. Es war ungefähr ein Fußmarsch von circa 12 Kilometer, den die Emmaus-Jünger zurückgelegt hatten. Deprimiert am Boden. Die waren platt. Es war Abend. Aber nachdem der auferstandene Herr Jesus ihnen die Schriften öffnete und sagte, Leute, ich lebe und geht hin und sag's meinen Jüngern, sag's der Welt, da werden aus tief depressive, müde Jünger brennende Marathonläufer. Brennende Marathonläufer. Die sind an einem Tag die 12 Kilometer da und wieder 12 zurück am gleichen Abend. Die konnte nichts mehr aufhalten. Merken wir etwas? Wenn man eine Beziehung hat zu dem Auferstandenen, dann kriegt man übernatürliche Kraft. Die waren davor platt, die waren am Boden. Aber als Jesus ihnen die Schrift öffnete, da kriegen sie durch den Auferstandenen förmlich Flügel, wollte ich schon sagen, ja. Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 15 und Vers 18. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Und dann spricht Jesus noch zu ihr, was, da komme ich nachher zu, Vers 18 dann: Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt hatte. Auch sie hat eine persönliche Beziehung zu dem Herrn gehabt und verkündigt. Das ist etwas Wichtiges. Und dann steht noch etwas da, nämlich in Johannes Kapitel 21. Ich kann jetzt nicht alles uns vorlesen. Das ist dort, als der Herr Jesus die Jünger am See Tiberias begegnet. Ne? Da sehen wir einfach, dass die Jünger dort erscheinen und der Herr begegnet ihnen. Und sie merken dann, es ist der Herr, und er macht ein Frühstück den fertig. Und sie essen was gemeinsam. Und er spricht dann auch, hat eine Audienz mit Petrus, stellt ihn dreimal die Frage: Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und wir merken einfach, dass hier diese Jünger von dieser Botschaft tief getroffen waren. Ich glaube, diese Situation hat das Leben von Petrus auf den Kopf gestellt. Vielleicht hat er Angst gehabt: Mann, ich habe ihn so schlimm verleugnet, als er am Kreuz so grausam hingerichtet wurde. Und dann begegnet ihn Jesus. Er geht wieder fischen. Was sollte er? Er sollte Menschen fischen. Aber er geht wieder fischen in seinen alten Beruf. So kann das in unserem Leben sein. Wenn wir gefrustet sind, gehen wir manchmal in unser altes Leben zurück. Wie viele Christen sind, weil sie gefrustet sind, wieder rückfällig geworden? Sie gehen wieder in Kneipen und besaufen sich. Sie gehen in Spielenhallen. Sie zocken wieder. Sie leben wieder Unmoral. Sie betrügen wieder, weil sie ausgebrannt sind, weil sie nicht mehr motiviert sind. Und da ist es so wichtig, diese Begegnung mit Jesus Christus verändert dieses Leben. Und dieser Petrus kriegt neuen Mut und merkt: Mann, der Herr hat mich nicht in die Ecke gestellt. Mein Leben hat noch einen Auftrag. Und das ist das, was jeder Mensch braucht, auch du. Du brauchst einen Auftrag vom Herrn, von dem auferstandenen Herrn, nicht von einem toten Herrn. Der hilft uns nicht, aber ein lebendiger Herr, der auferstanden ist. Das ist die Botschaft der Bibel. Botschaften der Jünger. Und dann haben natürlich auch die Engel mehrmals Botschaften gegeben. Das lesen wir in Matthäus 28, 5 bis 7, Markus 16, 6 und 7, Lukas 24, 5 bis 7, Johannes 20, 13. Einiges habe ich uns schon vorgelesen. Immer wieder haben sie gesagt: Er ist nicht hier, er ist auferstanden, der Herr lebt. Immer wieder deutlich gemacht. Sie haben einfach nur auf Jesus gewiesen. Und das müssen wir uns merken. Heutzutage ist ja so eine esoterische, merkwürdige Sache, wo so Engelverehrungen stattfinden. Die Engel, die hätten diese Situation ausnutzen können und sich anbeten lassen können. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben auf Jesus gewiesen. Sie haben gesagt: Wem sucht ihr? Jesus, er ist nicht hier. Aber geht hin nach Galiläa, so wie er euch gesagt hat. Und da merken wir, das sind wahre Engel gewesen, Lichtengel. Ja, und dann die Taten der Engel, das ist auch gewaltig. Die haben ja etwas getan in Matthäus 28, Vers 2 und 3. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich da drauf. Und hier sehen wir, dass ein Erdbeben kommt, auch die Natur greift ein und ein Engel greift ein und nimmt diesen Stein weg. Und wir dürfen aus dem Hebräerbrief wissen, dass Engel dienstbare Geister sind, auch für uns. Und sie dienen auch uns als Gläubige. Und das ist auch für unseren Dienst wichtig, dass wir wissen, mit uns ist die Armee des Himmels. Vergesst das nie, mein lieber Bruder, liebe Schwester. Mit uns, merkt ihr diesen Satz, mit uns ist die Armee des Himmels. Und die Lichtengel des Herrn sind stärker als die Mächte der Finsternis. Und wir haben den größten und mächtigsten an unserer allererster Seite, das ist der Herr Jesus Christus selbst, der Satan, den Teufel und die Hölle ein für alle Mal besiegt hat. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen können. Übrigens ist es interessant, das möchte ich euch nochmal sagen, dass die Natur so mitspielt. Jetzt passt mal gut auf. Das ist mir in der Vorbereitung so groß geworden. Als Jesus auf die Welt kam, da hat ein Stern etwas Großes getan. Er hat die Weisen aus dem Morgenland geführt. In Matthäus Kapitel 2, Vers 2. Jesus kam auf die Welt und die Natur spielt mit. Ein Stern hat die Morgen aus dem Weisenland dort über knapp 1000 Kilometer dort oder noch länger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang das war oder wie weit das entfernt war, hat er sie auf jeden Fall dort geführt. Eine großartige Sache. Dann ist mir aufgefallen, was auch nochmal wichtig ist, es waren 1400 Kilometer. Das wollte ich nochmal gucken. Also dieser Stern hat 1400 Kilometer Leute bis vor dem Stall, also bis vor dem Haus des Herrn Jesus geführt. Ja, so muss die Natur mitspielen, wenn Gott schaltet. Dann ist interessant, als Jesus am Kreuz stirbt, dann lesen wir in Lukas 23, 45, lässt die Sonne das Licht verblassen. Wieder spielt die Natur mit. Als Jesus auferstand, gibt es ein Erdbeben und der Stein ist weg, habe ich eben vorgelesen. Wenn Jesus wiederkommt zur Entrückung der Gemeinde, spielt eine Wolke etwas. Eine Wolke wird uns mit aufnehmen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und wenn Jesus beim zweiten Mal wiederkommt, auf den Ölberg, laut Zacharja 14, Vers 4 und 5, wird dieser Ölberg sich spalten. Merkt ihr etwas? Merkt ihr etwas, wie die Natur den Herrn zuspielt? Was für einen Gott haben wir? Nicht so wie Menschen machen. Einige Menschen beten die Natur an, das sollen wir nicht. Wir sollen den anbeten, der die Natur geschaffen hat, unseren Gott. Und die Natur hat's kapiert. Die Natur dient Gott. Habt ihr eben gehört? Die Natur dient Gott. Menschen sind so dumm und tun's nicht. Ja, da ist die Natur schlauer. Und zum Schluss Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Ja, das haben die Leute ja wirklich gehabt. En masse Begegnungen, sind viele Begegnungen. Matthäus 28, dort Verse 11, Verse 9 bis 10, als er dort eine Begegnung hat mit den Jüngern. In Markus 16, 9 bis 19 begegnet er die Jünger. In Lukas 24, das ganze Kapitel ist voll mit Begegnung des auferstandenen Herrn, ob es die Frauen am leeren Grab sind oder die Leute auf dem Weg nach Emmaus. Aber auch vor allen Dingen, das möchte ich nochmal lesen, in Kapitel 24 Lukas ab Vers 36. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen, Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber doch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihm, das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Und dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen, aus den Toten. Und in seinem Namen Buße der Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Mann, was hat der Herr da gesagt? Ja? Die Botschaft. Er hat es gesagt, er hat nochmal eine Bibelarbeit gemacht. Der auferstandene Christus ist genau der gleiche Christus, der immer wieder das Wort im Zentrum hat, weil er selbst das Wort ist. Und wir merken, sein Herz war völlig verwurzelt mit dem Wort. Man kann Jesus und die Bibel nicht trennen. Wer das tut, ist ein Irrlehrer. Jesus und die Bibel ist eins. Und zwar nicht nur das Neue Testament, sondern gerade und vor allem das Alte. Die Auferstehungspredigen des Herrn war alles pures Altes Testament. Das muss man heutzutage leider betonen, weil es leider so viele Christen gibt, die das Alte Testament überhaupt nicht lesen und nicht verstehen. Es ist eine Schande, es ist traurig, dass es so ist. Wir sollten hier von Jesus lernen. Er hat den Jüngern aus dem Alten Testament, den Schriften, gezeigt, was los ist. Und dann möchte ich auch in Johannes Evangelium Kapitel 20 sind unglaubliche, wunderbare Begegnungen. Ich möchte eine Begegnung so nochmal rausnehmen von Johannes 20, die Verse 19 bis 23, als es nun Abend war, jeden Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihm: Frieden euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus spricht nun zu ihm: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wisst ihr, das ist die Botschaft. Der Auferstandene sendet uns in diese Welt, dich und mich. Darum ist er aufgestanden. Hallo, Bruder, Schwester, seid ihr aufgestanden auch mit ihm? Ja? Er lebt, weil er durch dich leben will. Er möchte, Jesus sagt, ein Hammerwort, Leute. Normal müsstet ihr aus dem Sofa jetzt ausspringen und Freudentänze machen. Er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Vielleicht hast du schon oft gesagt, also ich hätte gerne diese Liebe gehabt, die Jesus hatte, als der Vater ihn so geliebt hat. Ja, und Jesus sagt, ja, das ist kein Problem. Genau das mache ich mit dir. Jesus sagte, ich freue mich, meine Speise ist, den Willen meines Vaters zu tun. Ja, so sollten wir mal heute aufstehen. Ja, so sollten wir morgen und übermorgen und das ganze Jahr und bis zum Ende unseres Lebens aufstehen, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Was darf ich tun? Nicht, was muss ich tun? Das ist doch die große Seuche in dem Leben der Christen, dass man sowas hört. Ach, ich muss ja wieder in die Stunde. Ich muss ja mal wieder was tun. Weißt du denn, lass es sein. Diesen Dienst will Jesus gar nicht haben. Du musst dich freuen, dass du für Jesus was tun darfst. Versteht ihr? Ich darf in Zoom sein. Ich darf Traktate verteilen. Ich darf Kinderstunde machen. Ich darf predigen. Ich darf über Jesus reden. Ich darf beten. Ich darf es. Danke dafür, Herr. Das muss ab heute mal unsere Sprache sein. Und schmeiß dieses Muss und will nicht und so. Dann lass es. Sei ganz sein oder lass es sein. Ja? Lauheit gibt's bei Jesus nicht. Sei heiß oder kalt. Dazwischen gibt es nicht. Spalte dich aus dem Mund. Sag nicht ich. Steht in Offenbarung 3. Das ist so wichtig. Die Begegnung mit den Auferstandenen. Und zum Schluss, das möchte ich auch noch mal sagen. Zum Schluss ein Vers, den sagt der Herr Jesus zu Petrus. Als er auferstandene, da steht in Johannes 21. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu ihm, also Johannes 21, Vers 15. Spricht er zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, Herr, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Und wisst ihr, damit möchte ich heute Abend schließen, an diesem Auferstehungsgottesdienst. Ich möchte dir die Frage stellen, liebst du Jesus Christus? Liebst du ihn wirklich? Liebst du ihn wirklich? Ist er wirklich dein Ein und Alles? Wenn du heute gemerkt hast, Mann, ich ähnel sehr den Jüngern, ich habe manchmal so viel Angst, ich möchte mich verkriechen und ich habe Unglauben und ich glaube so vieles nicht. Dann lass dir heute von Jesus in seiner Seelsorge helfen. Versteht mich nicht verkehrt, ich nehme mir auch Zeit und kann mit dir beten, aber vergiss mich mal, vergiss Gino, vergiss uns alle. Geh du jetzt, wo du bist. Wenn du die Chance hast, in ein Zimmer, wo du allein bist, und sag, Herr Jesus, ich habe heute gemerkt, dass viele Probleme in meinem Leben daher rühren, dass du gar nicht so der Herr in meinem Leben bist. Und viele Probleme habe ich deswegen, weil ich dein Wort gar nicht so lieb. Und Herr, wenn ich ehrlich bin, wenn du mir die Frage stellst, ob ich dich wirklich über alles liebe, dann will ich ehrlich zu dir sagen, Ich glaube, dass es noch viele Dinge gibt, die mir wichtiger sind als du. Und ich möchte dich hier und heute Abend bitten, dass du das veränderst. Herr Jesus, ich möchte so sein, wie du mit dem Vater gelebt hast. Ich möchte sagen können, mein Wille ist, die Speise dessen zu tun, der mich gesandt hat, nämlich deine Speise, Herr Jesus. Das möge der Herr schenken und möge uns alle geben, dass wir durch den Heiligen Geist ein Leben führen, das ihn Ehre macht, ein Leben führen der Auferstehung. Und nimm das mit. Jesus Christus lebt. Amen.